freue mich, dass ich heute zu euch sprechen kann. Die Predigtreihe, die Daniel letzten Sonntag angefangen hat, vom Lazarus-Effekt, wird er nächste Woche fortführen. Und ich habe heute ein anderes Thema, einen anderen Bibeltext mitgebracht. Letzten Montag und letzten Mittwoch standen bei uns zwei Termine, also bei uns privat, bei Bernd und mir, zwei Termine im Kalender. Sperrmüll und Elektroschrott abholen. Ein großer Berg alter Sachen, die niemand mehr gebrauchen konnte, die mussten raus. Anderes hatte ich vorher schon verschenkt. Der Elektroschrott wird in unserem Landkreis ja schon seit Jahren getrennt gesammelt, denn die Materialien darin können recycelt werden. Recycling, ein englisches Wort, das in der deutschen Sprache mittlerweile etabliert ist. Es beschreibt die Wiederverwendung von Rohstoffen und Materialien. Und Besserverwendung, das wäre dann noch das Wort Upcycling. Auch etwas, was Menschen gerne tun, aus einem alten Gerät etwas Neues basteln und etwas Besseres herstellen. Ein neues Prinzip also? Nein. Ein ganz altes und gleichzeitig ein zukünftiges Prinzip. Ein zeitloses Prinzip. Denn es wird in einem Bibeltext beschrieben, der über 2500 Jahre alt ist und gleichzeitig eine Zukunft beschreibt, nach der ich mich sehne. Und ich vermute, dass die meisten hier im Raum auch sagen würden, ja, das ist eine wunderbare Aussicht. Das wünschen wir uns auch. Ich lese uns den Text für den heutigen Sonntag. Er steht in Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist, was Jesaja, der Sohn von Amos, über Juda und Jerusalem gesehen hat. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Israel gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Denn dann wird die Lehre des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern Recht sprechen. Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Komm, Volk von Israel, lass uns ein Leben im Licht des Herrn führen. Das Eisen der Kriegswaffen wird zu Geräten der Landwirtschaft und damit zu Werkzeugen des Friedens umgeschmiedet. Ein echtes Upcycling. Aber es geht um mehr. Es geht um die Sehnsucht nach dem Frieden. Welch eine Vision! Warum haben Menschen Sehnsucht nach dem Friedensreich Gottes, schon damals und auch heute? Weil das menschliche Leben von zerstörerischen Kriegen geprägt ist. Das ist die Wirklichkeit. Das ist keine Ausnahme, sondern durch die Zeiten leider eher die Regel. Und das hat meines Erachtens den Grund darin, weil Menschen sich ungerecht verhalten, sich selbst groß machen und über andere herrschen wollen und so weiter. Und dazu ist dann kein Mittel zu brutal, um diese Herrschaft auszuüben. Die Aufgabe eines Propheten ist nun, Gottes Perspektive in die Situation einzubringen. Und mit welchem großen Bild antwortet Gott auf unsere Sehnsucht nach Frieden? Jesaja beschreibt, was er in Gottes Schau sieht, auch wenn die alltäglich erfahrene Wirklichkeit noch komplett dagegen spricht. Aber schauen wir uns den Text genauer an. Ich führe das in 4 Punkten etwa aus. Schauen wir mal auf Jesaja und wie er eine globale Perspektive hier zeichnet. Der Prophet Jesaja lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Sein Vater hieß Amos, nicht zu verwechseln mit dem Propheten Amos. Und ein anderer Prophet zur gleichen Zeit wie Jesaja war Micha, bei dem wir diese Worte in ganz ähnlicher Weise finden. Die Umstände der Abfassung sind aber eigentlich zweitrangig, weil es hier um eine mehr oder weniger zeitlose Vision geht. Aber es scheint keine gute Zeit für Juda und Jerusalem gewesen zu sein. Sprichwörtlich wie Sodom und Gomorra sei der Zustand des Landes laut seiner Beschreibung im Kapitel davor. Aber was sieht der Prophet nun? Er sieht einen Ort, einen Berg, zu dem alle Völker und Nationen pilgern oder strömen. Scharenweise kommen sie. Aus allen Richtungen sind sie unterwegs. Der Ort ist der Berg Zion, der stellvertretend für Jerusalem steht. Der Ort, an dem Gott zu finden ist. Und warum kommen die Völker herbei? Sie kommen von ganz allein. Niemand zwingt sie oder muss sie überreden, sondern sie werden angezogen von der Weisung Gottes. Sein Wort, das, was er sagt, ist so lebensspendend, dass sie es alle hören wollen. Es geht um Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, die allen das gibt, was sie aus seiner Sicht brauchen. Weil er der Schöpfer ist, weiß er am besten, was notwendig ist. Nicht, was einzelne Menschen dafür halten. In unserer Sprache könnte man vielleicht sagen, es ist die Vision eines internationalen Gerichtshofs, der neutral Recht spricht. Aber es ist noch mehr. Es ist die Herstellung des Rechts und die Schule des Friedens. Frieden folgt aus Recht. Erst verhilft Gott den Völkern zum Recht, dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und halten Frieden, weil niemand mehr kämpfen muss. Der zweite Punkt, das Friedensreich Gottes. Das Friedensreich Gottes ist die Vision eines Lebens, wo die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, so verwendet werden, dass sie dem Leben dienen und nicht dem Tod. Das ist das größte Upcycling-Projekt, auf das wir zugehen. Kriegswaffen werden umgebaut zu landwirtschaftlichen Geräten, weil sie einfach nicht mehr gebraucht werden. Da, wo Gott Frieden durch sein Eingreifen schafft, ist es nicht mehr nötig, den anderen an den Kragen zu gehen. Und in Vers 4 heißt es, keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das Wort lernen finde ich bemerkenswert. Kriegshandwerk muss offensichtlich gelernt und trainiert werden. Kleiner Exkurs. Als zur Zeit der DDR in den Schulen der Wehrkundeunterricht eingeführt wurde, waren es die Kirchen, die dagegen protestierten. Und zum Symbol des Protests und später auch der Friedensbewegung in Ost und West wurde das Bild von der Skulptur, die im Garten der UNO in New York steht. Sie stellt einen Schmied dar, der mit ausgestrecktem Arm einen Hammer schwingt und damit auf ein Schwert einschlägt, um sein Eisen einem Pflugschar anzufügen. Und darunter steht der Text, lasst uns Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Die Staatsführung der DDR, die mochte diesen Protest nicht, aber sie konnten dieses Symbol auf den Jacken der jungen Leute im ersten Moment nicht so viel dagegen tun, denn die Skulptur war ein Geschenk der Sowjetunion an die UNO. Später wurden die Aufnäher aber doch verboten und Jugendliche, die ihn trotzdem trugen, wurden vom Schulabschluss oder vom Studium ausgeschlossen. Das hatte echte Konsequenzen. Und manche Leute fragen sich, und wo stehen wir heute? Wir können heute wieder erkennen, wie viel Energie darauf verwendet werden muss, um Krieg zu führen. Und aber das alles wird nicht mehr nötig sein im Friedensreich Gottes. Heute wird nicht mehr mit Schwertern oder Spießen Krieg geführt, sondern mit Drohnen und anderen Mitteln. Aber damals wie heute gilt, das Material an sich kann zum Krieg und zum Frieden verwendet werden. In der heutigen Zeit würde der Text vielleicht lauten, lasst uns Drohnen nicht mehr zum Kämpfen einsetzen, sondern um Leben zu retten. Aber Kämpfe gibt es nicht nur zwischen Nationen, sondern auch unter Menschen innerhalb einer Gesellschaft, ja sogar innerhalb einer Familie. Aber auch dafür gilt, im Bereich der Friedensherrschaft Gottes ist Kämpfen um sein eigenes Recht nicht mehr nötig, weil Gott den Kampf führt und geführt hat. Und das führt mich zum dritten Punkt. Wie kommt es nun zur Friedensherrschaft Gottes? Jesaja hatte diese Schau von der Völkerwanderung zum Zion um 700 vor Christus. Jahrhundertelang haben Menschen darauf gewartet, dass sich diese Utopie verwirklicht. Doch es brauchte noch ein besonderes Wirken Gottes, um die Voraussetzungen für den Frieden für die Nationen zu schaffen. Das Neue Testament beschreibt, Gott kam in Jesus Christus persönlich zur Welt. In Markus 1, Vers 15 wird berichtet, dass die erste öffentliche Predigt von Jesus lautete, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Gott ist Herr über die ganze Welt. Der Prophet Jesaja sieht das schon. Aber Gott ist kein ferner Herrscher, der irgendwo auf einem hohen Berg residiert und die Völker huldvoll bei sich zu einer Audienz empfängt. Nein, in Jesus macht er sich ganz klein und wird selbst Mensch. Der Herr hat Frieden mit der ganzen Welt vor. In Jesus hat er der ganzen Welt seinen Frieden angeboten, allen Nationen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Die große Zukunftsperspektive ist, Gott ist alles in allem. Und ich verweise dazu auf 1. Korinther 15, das große Kapitel über die Auferstehung. Darin heißt es, dass Christus alle Feinde besiegt, zuletzt auch den Tod, damit Gott sei alles in allem. Wichtig zu bemerken, Jesus hat keinen Menschen als Feind, sondern, ich sag mal, negativ ausgeübte Herrschaft, Macht und Gewalt sind die Feinde, laut Vers 24 in 1. Korinther 15. Paulus schreibt da über das Ende der Welt, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Also Macht ist ja erstmal kein negativer Begriff, ist eine neutrale, wir alle haben eine Form von Macht, aber negativ ausgeübte Macht, die wird vernichtet, und Gewalt und negativ ausgeübte Herrschaft. All das, alle Gewalt kommt in die Müllverbrennung der Geschichte, endgültig weg damit durch Jesus Christus. Das klingt bisher möglicherweise für einige von euch relativ theoretisch. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle erklären, warum ich persönlich sehr angesprochen bin von diesem gesamten Thema. In unserem Urlaub waren wir im Kloster Triefenstein zwischen Aschaffenburg und Würzburg. Ich habe dort an einem Seminar teilgenommen, das verschiedene kreative und geistliche Zugänge zum Thema Grund zum Leben anbot. An einem Vormittag haben wir uns mit einem Psalm beschäftigt und eigene Lebensfragen damit beschäftigt. Und das wurde für mich zu einer sehr intensiven Zeit mit Gott. Und ich hatte Gelegenheit, für mich eine wichtige Frage zu klären. Meine Frage war genau die nach dem Frieden in der Welt, die leidenden Menschen, an die wir monatlich im Friedensgebet oder auch sonst in anderen Gebeten denken. Meine Frage ist dabei, wie kann ich damit umgehen, dass es mir so gut geht, während andere leiden? Und in meiner Zeit mit dem Psalm wurde mir sehr deutlich, Gott hat mir das Leben hier mit meinen Aufgaben geschenkt. Und genau das, was ich da gemacht habe, gehört dazu. Beten, fürbittend einstehen und meinen Platz ausfüllen. Es ist aber nicht meine Aufgabe, die Welt zu retten. Dafür ist ein anderer zuständig, nämlich Jesus Christus. Und sein Reich ist schon angebrochen. Ich sehe seine Zeichen schon jetzt in diesem Leben durch Menschen, in denen der Geist Gottes wirkt. Hoffnungsmenschen, die sich mitten im Chaos von Gott gebrauchen lassen und Friedenszeichen setzen. Zum Beispiel diese Menschen, für die wir heute die Kollekte gesammelt haben, die ja für andere einen Ort schaffen, andere, die ihre Heimat verloren haben, die Jesus vielleicht gar nicht kennen. Und da sind Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen und sagen, hier, Du kannst was haben, du kannst hier leben. Und wenn das alles menschlich aussichtslos erscheint, hat Jesus immer noch eine Lösung, weil der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern weil die ganz große Perspektive lautet, dass Gott sei alles in allem. Mir hat das geholfen. Noch ein letzter Gedanke zu Jesaja 2. Beim Lesen des Textes fielen mir die Aufforderungen ins Auge. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, als ich es vorgelesen habe. Die Völker fordern sich gegenseitig auf. Kommt, wir wollen zum Berg des Herrn gehen. Und im letzten Vers ruft Jesaja seinem Volk zu. Komm, Volk Israel, lass uns ein Leben im Licht des Herrn führen. Eine interessante Aufforderung am Ende der Vision. Sie heißt für mich, lasst uns damit anfangen, das umzusetzen, was wir von unserem Gott erkannt haben. Lasst uns den ersten Schritt tun, lasst uns Zeichen setzen und Gottes Weg des Friedens gehen. Mir scheint das bedeutsam, dieses zweimal komm und kommt. Denn ich frage mich, wie wirkt Gott in unser Leben hinein? Wenn das Reich Gottes mit Jesus schon angebrochen ist, wie können wir es jetzt schon schmecken, riechen und sehen? Ich glaube, Menschen, die Jesus nachfolgen, machen es sichtbar durch ihr Handeln. Aber es braucht im Leben immer wieder diese gegenseitige Motivation, denn gemeinsam geht bekanntlich vieles besser. Wir sind sehr verschiedene Menschen und trotzdem hilft es mir, wenn eine andere Person dann sagt oder vielleicht gerade deshalb, komm, lass uns etwas Bestimmtes tun. Oder auch in Gruppen und hier könnt ihr eure Beispiele einfügen oder in der Familie. Kommt, lasst uns, weiß nicht, einen Spaziergang machen, aufräumen, den Streit begraben, gemeinsam beten, ein Leben im Licht des Herrn führen. Komm, Gemeinde Oberramstadt, lasst uns ein Leben im Licht des Herrn führen. Maria hat vorhin ganz zu Beginn des Gottesdienstes den Wochenspruch zitiert. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Epheser 5, Vers 8 und 9. Wir können selbst Licht sein, weil Gottes Licht in uns leuchtet. Weil wir Gutes von Gott erfahren haben, bewirkt dieses Licht wiederum Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und nicht aus uns selbst heraus, sondern durch den Geist Gottes, der in uns lebt. Ich möchte zusammenfassen. Unsere Sehnsucht nach Frieden ist eine alte Sehnsucht, die schon von Jesaja geteilt wurde. Und Gottes Antwort ist sein Friedensreich, in dem er Recht spricht und so alle Kämpfe überflüssig macht. Seine Sicht auf diese Welt ist schon immer global. Er hat von Anfang an die Nationen im Blick und will alle zu sich ziehen, weil er Frieden für alle und mit allen Menschen vorhat. Und dazu hat er Jesus gesandt, der durch seinen Tod und seine Auferstehung die lebensfeindlichen Kräfte überwunden hat. Mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen und wir können durch den Glauben bereits jetzt darin leben. Als Gemeinschaft stellen wir uns in das Licht Gottes und ermutigen uns gegenseitig. Lasst uns darin unser Leben gestalten. Amen.